Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen in einem weiteren Themenmonat bei Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich habe heute die Freude, wieder mit Herrn Dr. Klabe aus Düsseldorf zu sprechen. Hallo Carsten.
Hallo Annika. Freut mich, dass ich mal wieder eingeladen worden bin. Das heißt,
ja, klar.
Ganz so unerträglich war die Folge nicht beim letzten Mal.
Ach Ivo, das hat sehr viel Spaß gemacht. War ja auch die 100. Folge.
Es war die Jubiläumsfolge.
Diesmal ist es nicht im Videoformat, sondern wieder im gewohnten Format. Ich hoffe, das ist okay für dich.
Ja, ich habe mich mittlerweile auch daran gewöhnt, Podcasts zu hören, ausschließlich zu hören. Also meine Podcast-Karriere startete mit den 3 Fragezeichen und jetzt kann man doch...
Besser
kann man nicht starten. Nee. Aber das wird mir zu anstrengend, zum Beispiel beim Autofahren. Und dann sind so kurze Blöcke sind viel, viel einfacher. Dann geht das
perfekt.
Super.
Dann wollen wir doch einfach noch ein paar davon produzieren.
Richtig.
Vielen Dank an der Stelle an NovaEye fürs Möglichmachen dieser Podcast-Aufnahme in dem Monat. Heute sprechen wir über eine Folge von Steakman und Grieshaber zum Schlemmschen Kanal. Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, als ich die vorgelegt bekommen habe, ich habe die ja nicht mehr ausgesucht, warum soll ich mir das jetzt nochmal durchlesen? Also ich meine, es geht so ein bisschen darum, was ist die Pathogenese eines Glaukoms und warum soll ich mich jetzt nochmal damit beschäftigen, wo wir doch eigentlich schon wissen, wie wir es behandeln? Wir sind ja eigentlich schon einen Schritt weiter.
Sehr gutes Argument. Du bist einfach noch zu jung dafür. Das höre
ich gerne.
Das war jetzt als Kompliment gemeint. Nein, du hast absolut recht. Wir behandeln das Glaukom. Aber was den physiologischen Abfluss betrifft, wissen wir eigentlich relativ wenig. Und manches haben wir auch schon wieder vergessen. Denn das, was in diesem Paper das ist auch schon ein bisschen älter. Das ist aus 2010, wird eben die Beobachtung vom Robert Steakman und Matthias Grieshaber ist jemand, der mit ihm sehr, sehr eng zusammengearbeitet hat, aber das ist, die ersten Videos habe ich so in den frühen 2000ern gesehen vom Robert Steakman aus seinem OP, der diese Beobachtung der unterschiedlichen Blutfüllung des Schlemmschen Kanals gemacht hat und darauf dann, und er ist ja der Vater der Viskokanalostomie und der Kanaloplastie. Und auf diesen Schlussfolgerungen, aus diesen Beobachtungen beruht im Prinzip die Viskokanalostomie und die Kanaloplastie und viele unserer heute durchgeführten minimalinvasiven glaukomchirurgischen Verfahren. Also kein alter Zopf, ja, mittlerweile, das ist 15 Jahre alt, das Paper. Das ist heute, gilt in der heutigen Zeit als steinalt.
Okay.
Aber trotzdem, also hoch interessante Beobachtung, finde ich. Und wenn man mal die Möglichkeit hat, die Videos vom Robert Steakman, wir machen es jetzt ja heute nur als Audio, aber wenn man die Möglichkeit hat, mal die Videos vom Robert Steakman zu sehen, das ist beeindruckend, was der eben schon vor vielen, vielen Jahren analog aufgenommen hat und dann eben daraus geschlussfolgert hat, woran liegt's, ja.
Dann gehen wir doch vielleicht mal rein. Schöne Zusammenfassung. Dann gehen wir doch mal rein und vielleicht nochmal an der Stelle ganz vorweg. Wie läuft das Kammerwasser eigentlich und an welcher Stelle hakt's? Oder was nimmt man so an? Was steht im Kanski zum Beispiel?
Weiß ich gar nicht, den letzten habe ich gar nicht gelesen. Weil es gibt jetzt nämlich ein neues Buch, das ist Die Augenheilkunde, ganz, ganz wichtig.
Ja, stimmt.
Ein zweibändiges
Werk. Ich habe es munkeln hören.
Ich muss das erwähnen. Den Glaukompart, der wird vor allen Dingen bearbeitet vom Professor Norbert Pfeiffer aus Mainz. Und ich hatte die Ehre, dass ich auch ein kleines Kapitel nicht über den Schlemmschen Kanal beisteuern durfte. Aber das ist sozusagen das Standardwerk der Augenheilkunde als neueste Auflage in deutscher Sprache. Das nur als Hinweis. Vielleicht kriegen wir vom Springer Verlag da auch nochmal einen extra Podcast hin. Ne? Es gibt ja Bücher sind ja so
liebe
ein bisschen.
Grüße.
Bücher sind ja so ein bisschen aus der Mode gekommen, weil sie, wenn sie gedruckt sind, sind sie schon veraltet. Wir sehen das, aber wir machen heute alles digital. Nein, aber zurück zu diesem Artikel. Worum geht's beim Abfluss? Du hast danach gefragt. Wir gehen davon aus, das Kammerwasser, das wissen wir, wird in den CA-Körperzotten produziert, läuft dann durch die Pupille in die vordere Augenkammer und dort über das Trabekel Maschenwerk, das 3 Schichten hat und diese 3 Schichten stellen nach heutiger Lesart den Ort des höchsten Abflusswiderstandes dar. Dann dahinter ist der Schlemmsche Kanal, bei dem wissen wir mittlerweile auch, dass es eben nicht einfach nur eine Röhre ist, wie so ein Drainagerohr, sondern dass dort Septen drin sind, dass dort Verengungen drin sein können. Und dann läuft es in die Kollektorgefäße. Diese Kollektorgefäße haben dann ein Netzwerk in der Sklera und dann geht das in die Perforanzvenen und läuft dann über die Blutgefäße ab. Aber dann wissen wir heute auch, und das ist ganz neu, und dann kommst du als Kölnerin mit ins Spiel, denn das ist ein wesentliches Werk der Kölner Uniklinik mit der Verena Prokosch, die daran geforscht haben, wie ist der Abflusskanal. Und man weiß eben heute, das ist nicht nur Blutgefäße, sondern auch lymphatische Gefäße. Also das ist, der Schlemmsche Kanal ist super, er ist viel komplizierter geworden, als wir uns das gedacht haben.
Und Mist.
Nichts wird einfacher, deswegen bleibt Glaukom kompliziert und deswegen wird uns die KI nicht so schnell ersetzen und auch dich nicht. So. Nein, aber deswegen ist dieses Paper von 2010, darum geht es faktisch nur um den Blutfluss. Und in der Beziehung ist es tatsächlich ein bisschen veraltet, weil wir wissen, dass ein Teil des Kammerwassers auch über die lymphatischen Gefäße trainiert wird. Wie das reguliert wird, das ist tatsächlich noch in der Grundlagenforschung, aber es ist tatsächlich, scheint es viel komplexer zu sein, als wir das bis dato wussten und als dass wir das wissen in dem Paper von 2010.
Wie sind die da rangegangen?
Sie haben zunächst mal, und das ist das, was wir ja bei jedem Glaukompatienten fordern, mal ein Gonioskop aufs Auge zu setzen und sich den Kammerwinkel anzugucken, damit wir wissen, worüber wir reden. Was der Robert Stegman beobachtet hat, ist, dass man zum einen gibt es, das kennen wir alle, unterschiedliche Öffnungsgrade des Kammerwinkels, unterschiedliche Pigmentationen, aber auch eben, dass wir mit einer provokativen Gonioskopie, dass wir also tatsächlich Druck ausüben aufs Auge und diesen Druck dann nachlassen, können wir induzieren, ob Blut in den Schlemmschen Kanal zurückfließt oder nicht, indem wir tatsächlich kurzzeitig einen Überdruck erzeugen, dann lockert man das Kontaktglas wieder, dann entsteht ein Unterdruck in der vorderen Augenkammer, also ein niedrigerer Druck und Blut aus den episkleralen Gefäßen läuft in den Schlemmschen Kanal. Er hat daraus geschlussfolgert, dass wenn das nicht der Fall ist, das heißt, wenn wir keine Refluxblutung sehen, Refluxblutung in den Schlemmschen Kanal, nicht in die Vorderkammer, dass dann etwas im Argen liegt, vor allen Dingen mit den Kollektorgefäßen, dass es dort Verschlüsse geben kann. Und wir wissen mittlerweile eben aus elektronenmikroskopischen Untersuchungen, dass es sowohl Verschlüsse gibt, das sind so wie so Art Ventilmechanismen. Da gibt es ein sehr schönes Paper, Jahreszahlen sind nicht mein Ding, von Carrion, über die Ultrastruktur des Schlemmschen Kanals, die das gezeigt haben. Also das ist eben auch nicht einfach ein Abflussrohr, sondern da ist eine ganze Menge an möglichem Widerstand. Es gibt diese Herniationen, das Trabekelmaschenwerk sich in diese Kollektorgefäße einsetzt und das kann eben den Abfluss stören.
Und er hatte da drei Typen rausgestellt, oder? Also ganz kollabiert, teilweise kollabiert und offen.
Ja. Richtig. Und
das war aber nicht der Inhalt seiner Studie, oder? Also er hat schon noch ein bisschen mehr gemacht.
Es geht ja dann darum, dass er eben gesehen hat, es gibt diese unterschiedlichen Füllungszustände. Und dann hat er, darauf basiert ja dann der chirurgische Ansatz, diesen mikrokatheterassistierte Kanalographie durchgeführt haben. Das machen beispielsweise auch die Kollegen in Köln, der Norbert Körber und der Simon Ondrejka, die auch sehr schöne Videos, wenn man das mal auf aktuellen Kongressen sitzt, wenn die über die Kanaloplastien berichten, dann kann man sehr schön diese Videoaufnahmen sehen, die dann gesehen haben, wie man mit einer Druckinjektion einmal den Schlemmschen Kanal dilatieren kann, aber eben auch Kollektorgefäße wieder öffnen kann und wo dann das Kontrastmittel in diese Kollektorgefäße in den episkleralen Venenplexus läuft.
Genau, zu der OP-Methode würde ich gerne noch mal eine Nachfrage stellen. Ich musste mir dazu nämlich auch erstmal ein Video angucken. Wir werden darüber ja im Verlauf dieses Monats auch noch mal sprechen, also sogar ein paar Mal. Das heißt, wem das jetzt bei dieser Folge zu kurz kommt, der darf dann sehr gerne in die weiteren reinhören. Aber was genau haben die da gemacht? Also wie ist das Prozedere?
So, also zu der Zeit wurde der Schlemmsche Kanal immer von außen frei präpariert. Wie man das auch bei kindlichen Glaukomen gemacht hat, auch das wird später nochmal in einer späteren Folge besprochen.
Kleiner Spoiler.
Wir müssen ein bisschen spoilern, wir müssen die Leute hier bei der Stange halten. Und dann hat er ein Mikrokatheter in unterschiedlichen Richtungen in den Schlemmschen Kanal eingeführt und über diesen Mikrokatheter Fluoreszin in den Kanal injiziert. Also nicht in die Vorderkammer, sondern direkt in den Schlemmschen Kanal. Und dann sieht man zum einen Reflux in die Vorderkammer in einigen Fällen. Vor allen Dingen aber, und das ist das Beeindruckende, den Abfluss in die Kollektorgefäße.
Die hatten ja wirklich alle möglichen Sachen erhoben und haben sich dann letzten Endes, glaube ich, nur auf eine Sache eingeschossen, wo die gesagt haben, okay, das ist signifikant, das macht einen Typ aus. Was haben die denn da noch so erhoben? Also die haben ja nicht nur geguckt, okay, wie verteilt sich das? Sind die männlich oder weiblich? Die haben ja also abgesehen davon auch viele andere Sachen nachgeschaut. Und da ist natürlich auch interessant, was war denn signifikant im Zusammenhang von den Verteilungstypen her? Und was nicht?
Sie haben sich natürlich erstmal das, was man bei jedem Glaukompatienten macht, Alterskorrelation, wie ist der Ausgangsdruck, wie ist die Papillenexkavation. Dann haben Sie aber spezifisch für dieses Paper den Blutrückfluss mit dieser Provokationskonioskopie beurteilt, das, was wir, diese unterschiedlichen Typen, die du angesprochen hast, also kein Blut, segmentiertes Blut oder eine volle Blutfüllung. Dann haben Sie die Menge oder die Qualität des Flusses in die episkleralen Gefäße beurteilt und dann eben die Diffusion in die vordere Augenkammer. Und damit kann man im Prinzip differenzieren, was sind die Ausgangs- oder was sind die Abflusswiderstände. Ne, der Einfluss in die Vorderkammer, dazu muss ich das Trabekelmaschenwerk passieren. Dann sehe ich also, okay, wie hoch kann dieser Abflusswiderstand sein bei einer definierten Menge an Flüssigkeit? Und im Umkehrschluss, wenn es dann in die episkleralen Gefäße läuft und wenn da große Mengen an Farbstoff erscheinen, kann ich dann das schlussfolgern, wie offen ist dieser nachgeschaltete Abflussweg, also wie niedrig oder hoch ist der Abflusswiderstand im Schlemmschen Kanal selber, wie offen sind die Kollektorgefäße, wie offen ist der episklerale Plexus. Also versucht tatsächlich mal die unterschiedlichen Segmente zu differenzieren.
Und was ich da jetzt auch noch so rausgelesen habe, ist, dass wenn der Intraokulardruck hochgeht, ist das von der Füllung auch der episkleralen Venen abhängig? Also
wir haben ja den episkleralen Venendruck. Ja, der hat einen gewissen Wert, der ist relativ konstant. Deswegen können wir mit allen Verfahren, die nur den physiologischen Abflussweg adressieren, kommen wir faktisch nicht unter Werte unter 14 oder 12. Weil eben die Venen einen gewissen Venendruck haben und den können wir nicht wirklich überwinden. Stimmt eben auch wieder nicht aus heutiger Sicht, weil wir ja wissen, jetzt sind ja auch noch die Lymphgefäße dabei. Ja, die machen ja auch noch was. Hat sich das Paper schon selbst überholt? Nein, aber es ist ja zum Grundverständnis, finde ich, diese Arbeit, weil sie das auch sehr schön illustriert. Du siehst, was da passiert und in welche Richtung das Ganze läuft und dann begreift man das und man sieht eben auch, wenn die katheterisieren, dass nicht sofort der Schlemmsche Kanal alles voll ist und nicht die gesamte Vorderkammer aus allen Richtungen, sondern dass wir Segmente haben, die besser perfundiert sind und die weniger gut perfundiert ist. Und das ist nach wie vor heute ein Diskussionsthema, wo man sagt, an welcher Stelle mache ich denn beispielsweise so meinen kleinen Mikrostent, wenn ich einen mache?
Ja.
Wo packe ich den denn hin? Und das ist eben schon ein Paper, ich habe es schon mehrfach despektierlich erwähnt, 15 Jahre alt, aber die haben damals schon gesehen, okay, das ganz so einfach ist es nicht. Und es ist, man kann mit dieser Provokationskonioskopie schon mal die segmentalen Blutrückflüsse sehen, dann kann man schlussfolgern, da muss, wenn das segmental ist, in der Nähe muss irgendwo ein Kollektorgefäß sein, sonst findest du nichts. Wenn du gar keins hast, heißt das ja auch nicht, dass da keins ist, sondern das heißt ja vielleicht nur, dass es verschlossen ist, weil vielleicht der Druck so hoch, der Schlemmsche Kanal kollabiert ist. Also das Ganze macht es nicht einfacher, aber es zeigt uns, wie komplex der Schlemmsche Kanal aufgebaut ist. Und das finde ich, ist sehr interessant in diesem Paper. Unabhängig davon, die Schlussfolgerung finde ich ein bisschen schwierig, weil es hochindividuell ist. Du hast eben den Abflusswiderstand im Trabekelmaschen, der individuell verschieden ist. Dann haben wir lediglich eine Patientengruppe betrachtet. Das sind afrikanische Patienten.
Ja, genau, wichtiger Punkt.
Wenn ich mich nicht irre, war auch die Altersgruppe relativ gering.
Die waren recht jung.
Das sind dann also keine klassischen Offenwinkelglaukome. Primär chronischen Offenwinkelglaukome, sondern eher juvenile Glaukome. Wir haben jetzt keine massiven Dyskinesien, aber deswegen die Schlussfolgerung ist für mich gar nicht so sehr, dass ich jetzt aus typische Gruppen habe, mit denen ich das einteilen kann, sondern dass ich ein besseres Verständnis habe, bezüglich, wie funktioniert Kammerwinkelabfluss, was gibt's für unterschiedliche Wege. Und wie gesagt, das ist mittlerweile eben nochmal ergänzt dadurch, dass wir wissen, dass die Lymphe eben auch eine Rolle spielt. Aber zur Grundlage, zum Grundlagenverständnis finde ich das ein tolles Paper, weil es das auch so toll illustriert.
Okay, also dass man jetzt diese Erkenntnisse nutzt, um intraoperativ jetzt irgendwie, nachdem man Fluorescein in den Schlimmschen Kanal injiziert hat, zu entscheiden, was machen wir eigentlich für ein operatives Prozedere? Dazu würdest du sagen, nutzt es nichts.
Doch, du kannst es in einer Art und Weise nutzen. Und das ist genau dann, wenn du eben eine Kanaloplastie machst. Und du könntest das Viskoelastikum, und das ist der Norbert Körber und der Simon Andreka aus Köln, die machen genau das. Das ist relativ aufwendig, das ist zeitaufwendig und für den Alltag wahrscheinlich auch relativ viel. Aber die färben das Viskoelastikum, die Hyaluronsäure an, injizieren das und schauen, wie ist der Fluss, und würden dann an Stellen, wo der Fluss gering ist, mit dem Katheter verweilen, weiter injizieren, mehr Viskoelastikum injizieren und gucken, kann man nicht da die Gefäße öffnen. Und das gelingt in vielen Fällen auch. Oder sie können Strikturen überwinden. Da kann man das so ein bisschen anwenden. Ob das, ich könnte mich jetzt an kein Paper erinnern, tatsächlich gesagt wurde, wenn ich jetzt mehr die weiter öffne und dann sind die Ergebnisse auch besser im Vergleich, wenn ich es nicht mache. Das ist, glaube ich, relativ schwierig darstellbar. Aber ja, das hilft uns bei dieser Methode, weil ich es da intraoperativ visualisieren kann. Aber wenn ich einen Stent ins Auge mache, dann hilft es mir eben nicht. Dann kann ich gucken, dass ich den Druck in der Vorderkammer niedrig halte und mich daran erinnern, was Stegman vor 15 Jahren dort publiziert hat oder der Matthias Grieshaber mit dem segmentalen Rückfluss, und kann mein Stent dorthin bringen, wo ich das meiste Blut finde, weil ich sage, okay, da mögen die meisten Kollektorgefäße sein. Und wenn ich das Trabekelmaschenwerk als Ort der größten Resistenz als bypasse, dann könnte der Druck dort effektiver sinken als an anderer Stelle. Wir machen das in der Regel, weil es operativ am einfachsten ist, ja immer nasal, und man postuliert, dass nasal die meisten Kollektorgefäße sind. Und dann gibt es wieder die Theorie, ob das nun Low-Flow-Areas, wenn ich die verbessere, dass dann der Druck stärker sinkt, und umgekehrt, wenn ich High-Flow-Areas verbessere, dass dann der Druck effektiver sinkt. Also das ist noch sehr, sehr durcheinander, das Ganze. Aber das ist die Grundlagenarbeit dazu, die zeigt, der Schlemmsche Kanal ist eben nicht ganz homogen aufgebaut, und da spielen mehrere Komponenten eine Rolle, die den Abflusswiderstand beeinflussen. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Grundlagenarbeit.
Deswegen haben wir die jetzt auch am Anfang ausgesucht des Monats, um mal darüber zu sprechen, bevor wir jetzt so richtig ins Chirurgische reingehen. Es wird ein sehr chirurgischer Monat. Ja, vielen, vielen Dank, Carsten, fürs Durchführen durch diese Studie. Und ich freue mich dementsprechend dann schon über die nächste Folge. Da sprechen wir über Langzeitergebnisse der Kanaloplastik. Das hängt ja auch jetzt nicht damit zusammen, was wir besprochen haben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute.
Herzlichen Dank auch dir für die Moderation. Danke.
Da nicht für. Vielen Dank nochmal an der Stelle an NovaEye fürs Sponsoring und natürlich an Sie, liebe ZuhörerInnen, dass Sie dabei sind. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinschalten. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.